Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Annika, Annika, wach auf. Da ist was.
Oh, was denn?
Unter deinem Bett.
Was?
Da bewegt sich was.
Oh Gott, lass mich mal raus aus meinem Bett. Lass mich raus. Lass uns gucken. Komm, gestört zurück. Lass mich vorsichtig und das Bett gucken. Warte mal.
Da glüht was.
Gott, guck mal. Oh Gott, Tilly,
was?
Das hat Fangzähne.
Das hat.
Oh Gott. Das hat Fangzähne.
Oh, verdammt nochmal, du hast mich wieder rausgeschmissen. Das kann doch wohl nicht angehen.
Manfred?
Das ist Sonntag, natürlich ist es Manfred.
Oh Mensch, Manfred. Oh, was machst du denn unterm Bett?
Ja, du hast mich rausgeschmissen.
Oh Gott, das tut mir so leid, aber du hast geglüht. Du hast geglüht, du hattest Fangzähne.
Ja, natürlich, weißt du, Halloween, ne? Du hast so eine lebhafte Fantasie.
Oh Mensch, Manfred.
Ich bin stinksauer.
Du bist stinksauer?
Stinksauer.
Oh Mensch, Manfred, was kann ich denn jetzt tun? Manfred, Mensch, du bist schon so lange unser Maskottchen, meine kleine Stoffratte.
Ja.
Och Mensch, du bist ja was Besonderes.
Ja.
Aber seit wann glühst du?
Weil ich eine Wehrratte bin.
Na siehst du.
Und zu Halloween fange ich an zu glühen.
Siehst du, habe ich doch was richtig gesehen. Du hattest richtig so ein Röntgen-Aura.
Ja, aber Kinder, Halloween ist jetzt vorbei. Also Manfred, komm, nimm Manfred mit ins Bett und dann kann ich jetzt bitte mal irgendwie mal ein bisschen Kaffee trinken?
Ist ja gut.
Das
komm, Manfred, wir gehen. Papa ist sauer.
Ach, Papa ist sauer. Meine Güte. Mensch, was für eine Aufregung am Morgen, ne? Ich kann das nicht ab. So, jetzt erstmal Prost, Kaffee.
Ja.
So.
Prost. Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen. Halloween gut überstanden.
Ja.
Habt ihr?
Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Annika macht jetzt Romantikkerze, genau. Wir sind noch ein bisschen in Halloween oder wie nennen wir das mal so? Das Ambiente ist noch ein bisschen Richtung Halloween.
Das Ambivalente,
ne?
Ist noch ein bisschen Richtung Halloween.
Wir haben eine schöne Tischdecke, da sind noch Totenköpfe drauf und Zauberhüte und Fledermäuse.
Ja, genau.
Und dann haben wir auch noch einen kleinen Tonraben. Ne?
Ja. Der natürlich, wie sollte es bei zwei Psychologen sein, natürlich reden kann, ist ja klar.
Nee, bei uns redet irgendwie alles, bei uns ist alles belebt.
Ja, ja.
Genau. Und meinst du, dass das ein bisschen verrückt ist?
Ich weiß nicht.
Ich weiß also, auch, ne?
Bei den Isländern lebt auch alles, die haben sogar eine Feenbeauftragte.
Ja, also. Du, genau. Ja, und der kleine Rabe, der sitzt auf dem Kürbis, wie sich das gehört.
Mhm.
Und ich habe jetzt tierisch Bock, vor mir liegt nämlich ein wunderbares, frisches Mandelhörnchen zum Frühstück.
Hast du gestern Nachmittag frisch? Naja,
ist immer ganz frisch,
aber extra vom Bäcker geholt.
Ich liebe Mandelhörnchen.
Ja, ab und zu, also ich muss mal aufpassen, irgendwann ist mir dieses Süße zu viel, aber...
Mir nicht.
Dir nicht, ne? Also Halloween ist ja eigentlich gar nicht unser Kulturkreis, aber wir haben das in Amerika ja häufiger mitgekriegt. Und irgendwie ist das nur einfach lustig. Und
ach komm, wir feiern die Feste echt so, wie sie fallen. Wenn
ja,
wir
bei uns eigentlich ist Reformationstag.
Ganz genau.
Na?
Ich schwelg mal gerade so ein bisschen. Weil ich finde, ich immer mit vollem Mund hier reden, das finde ich unhöflich.
Ja. Und weil wir uns zwar eben Halloween waren und wir uns mal wieder so über Horror und Horrorfilme und Angst und all solche Sachen unterhalten haben, wie ist das eigentlich, wenn man Horrorfilme sieht, ne? Und warum gruselt man sich dann so herrlich, ohne dass es schlimm ist? Aber jeder von uns kennt das eigentlich, dass Angst eigentlich ein recht bewegendes Gefühl ist. Und der eine oder andere kennt es als wirklich schlimmes Gefühl, alles bestimmendes Gefühl.
Ja.
Grundlage vieler psychischer Erkrankungen ist ja auch Angst.
Ganz viel.
Und dann haben wir uns so gedacht, dann machen wir doch eigentlich mal so schön zum Sonntagmorgen, so zum Frühstück, ne, locker, also locker flockig reden wir mal über Angst.
Na klar.
Ne? Und aber nicht, dass jetzt jemand, der jetzt wirklich starke Angst hat, sich verhundepiepelt führt, na, weil wir hier so ein bisschen gespielt haben zu Anfang mit der Ratte und so. Das ist einfach nur ein Spaß gewesen für uns. Einfach um sich zu erinnern, wie das ja auch manchmal in solchen Filmen ist, da wird das dann ja extra geschürt, ne, mit solcher Musik. Und
Welcher Film ist das?
Ich sag nur Duschvorhang.
Ja, ne? Duschvorhang, Jack Nicholson, Messer.
Nee, Psycho.
Psycho?
Das ist im alten Psychofilm, wo Janet Leigh unter der Dusche steht.
Oh Mann,
und du siehst im Abfluss, du siehst das Messer, was immer näher kommt.
Ja.
Dazu ist diese Musik, die und du siehst nachher Blut im Abfluss runterlaufen.
Das
sehr beängstigend.
Nicht Jack Nicholson. Oh, echt ungebildet.
Jack Nicholson ist Shining, dieser herrliche
Shining
Film
ist wunderbar.
In diesem leeren Hotel, wo er auf der Schreibmaschine immer schreibt.
Immer denselben
und,
Satz.
Und man lernt dann später, es ist immer derselbe Satz.
Oh, das ist so gruselig.
Ja, es gibt ein paar Gruselfilme, da kann man sich an so Momente erinnern.
Absolut. Hitchcock und Co. Genau an diese Sachen.
Mhm.
Ohne viel Technik, einfach nur mit der Fantasie. Und da kommen wir jetzt schon zum Punkt. Es gibt ja so etwas. Das nennt man auch sogar Angst, Lust an der Angst oder Angstlust. Also dieses Gefühl, deswegen rennen ja Leute auch ins Kino um sich. Wen haben wir jetzt hier? Den Joker.
Joker
zum Beispiel.
Mhm.
Platz Nummer 1 so in den Charts, die ganze Zeit.
Und wurde nicht Stephen King nochmal was wieder erneut verfilmt? So, es gibt immer irgendwie so Nervenkitzel.
Und diese Lust an der Angst, das heißt, wenn du im Kino sitzt und du tauchst so ein, wir haben ja die Fähigkeit, wir können richtig eintauchen in diese Handlung, dein Gehirn und damit auch natürlich dein Körper nimmt es erstmal wirklich als bare Münze, was da passiert, wenn du dich drauf einlässt. So, wenn du Spielverderber bist und sagst, ist alles Blödsinn, nein, du musst dich drauf einlassen. Und dann ist eben das Schöne, ähnliche Stress- und Angsthormone, die auch tatsächlich in Realität ausgestoßen werden, wenn dir da irgendetwas Gefährliches passiert, die kannst du auch im Kinosessel erleben oder bei dir auf der Couch oder sonst wo. Mhm. Nur mit dem sicheren Gefühl, es ist alles safe, dich geht an, alles gut so.
Aber ich esse Nacho zwischendurch, super.
So, den kannst du dann,
nennt man die Spiegelneuronen?
Auch die Spiegelneuronen, so, da streitet sich die Wissenschaft immer noch mal drüber, gibt es die Jungs jetzt oder nicht. Also Neuronen anscheinend, die in unserem Gehirn in der Lage sind, allein durch Zusehen ähnliche Empfindungen, ähnliche neuronale Aktivitäten zu loszufallen und zu steuern, als wenn du direkt dabei wärst.
Mhm.
So.
Mhm.
Also, und diese Lust, also dieses Gefühl, ähnlich wie Bungee-Jumping oder sowas. Du willst diesen Kick dann haben und bist dann aber erleichtert, Gott sei Dank, es ist alles safe. Trotzdem wirkt es noch nach.
Mhm.
Also ich bin da so anfällig. Also ich tauche schon immer so in diese Filme rein und ich grusel mich schon ziemlich doll.
Mhm.
Also ich muss da ein bisschen aufpassen. Bin Sensibelchen. Bin ein Sensibles.
Auch Mäuschen.
Ja, Mäuschen, ja.
Hab ich da so einen großen Waschlappen gehalten?
Oh, was für ein So, also, Angst, Lust. Aber die Symptome, Angst ist ja etwas zum einen körperlich. Also nochmal ganz klar, Angst. Ohne Angst wäre unsere Menschheit wahrscheinlich gar nicht, hätte das gar nicht hier alles überlebt. Kann man sagen, wäre nicht schade gewesen, aber ist so.
Das ist ein Warnsignal.
Es ist ein Warnsignal. So
also
mancher,
wenn jemand immer sagt, oh, ich habe keine Angst. Und so.
Oh, dann
also
hat
erstens
er ein
stimmt
Problem.
Es sowieso nicht. Und zweitens, wenn jemand völlig angstfrei ist, ist ein Problem.
Das ist ein richtiges Problem.
Weil da ist kein Warnsignal, was ihn davor warnt, dass etwas zu hoch ist oder dass ihm etwas passieren könnte.
Ja.
Ne?
Ich habe einen Patienten mal gehabt, der hat tatsächlich gesagt, ich habe vor kaum irgendetwas Angst.
Mhm.
Und der muss mit hoher Geschwindigkeit zum Beispiel über die Autobahn oder fliegen oder sowas, muss er überhaupt, um sich zu spüren, muss er sich in solche Situationen überhaupt hineinversetzen. Ne? Und ich fange schon beim Zugucken, wenn ich in der Achterbahn von unten in Hamburg auf dem Dom gucke, da wird mir schon schlecht. Also vergiss es.
Mhm.
Also da bin ich echt ein Schisser, aber macht nichts.
Hm. Ja, mit Tilly in die Walzerbahn. Einmal im Leben und never again.
Nee. Oh, die armen Leute, die drumherum. Nee. Mir wird wirklich immer
schwer. Deshalb gehen wir beide ja in Hamburg auch so gerne auf den Dom. Was machen wir beide?
Wir gucken.
Wir gucken. Wir gehen
Essen Würstchen.
Wir essen Würstchen.
Und trinken Glühwein.
Ja, und vor allen Dingen im Winter, wir trinken immer gerne einen Himbeergeist.
Einen Himbeergeist.
Oder so eine, oder irgendwie sowas, so einen eiskalten und dann in dieser kalten Luft und so.
Das ist schon.
Und dann so leicht angeschickert über das Ganze. Manchmal ist ja auch dieser Mittelaltermarkt noch dazwischen.
Das ist auch schön.
Das ist schön, um sich das anzugucken.
Ja, genau.
Aber bitte, so Spiegelkabinett geht, ne? Andere, das ist zu viel für Hobby.
Nein, das ist einfach, ich weiß, da bin ich Psychologe genug, dass mein Nervensystem wirklich ziemlich sensibel ist. Echt. Mir wird leicht schlecht beim Schifffahren, mich grusel mich leicht. Also ich bin schon, was das angeht, bin ich einfach nicht so ein Holzklotz.
Und aber wieso stimmt das? Das ist doch interessant. Andererseits beschäftigst du dich mit den schwierigsten Umständen und hast wirklich ganz, ganz schwierige Menschen auch, um die du dich kümmerst. Ja. Aber das ist anders, ne? Da hast
du Tatkraft. Ja, da bin ich professionell, aber ich bin einfühlsam genug, dass ich mich auch in deren Lebenssituation und Gedanken so reinführen kann. Nö, das ist schon eine andere Sache. Aber ich weiß einfach auch, dass zum Beispiel mein Gleichgewichtsorgan ganz empfindlich ist. Mhm. Kenne ich nichts für, ist so von der Natur gegeben. Gleichgewichtsorgan sitzt im Ohr und ist auch dafür zuständig, ob dir leicht schwindelig wird, ob dir leicht schlecht wird. Deswegen hasse ich auch keine hohen Geschwindigkeiten. So. Mhm. Ne? Und deswegen mag ich zum Beispiel auch Autobahn fahren. Das ist zum Beispiel eine Sache, jetzt kommen wir wieder zum Thema Angst. Ich hasse schnelles Auto auf der Autobahn fahren. Ich merke dann tatsächlich, ich habe auch mal eine Panikattacke bekommen. Das ist eine Form von Angst, ne? So, als wir in der Schweiz waren und ich war übernächtigt.
Übernächtigt,
ein bisschen viel Tunnel, ein bisschen so. Und dann habe ich das.
Panikattacke.
So. Und das ist auch gut so gewesen, weil mein Körper hat mir signalisiert: Alter, du fährst jetzt mal rechts ran. Du rufst dich jetzt mal eine Runde aus. Weil wenn du das nicht machst, dann hast du plötzlich irgendwie eine Kurve doch nicht so ganz im Griff. Also Angst ist etwas Überlebenswichtiges.
Aber du hast diese Angst ja immer noch heute und das ist eigentlich eher die Angst vor der Angst.
Das ist dann wiederum dieses Gefühl, das ich nicht mehr haben möchte. Ich habe es dann nach einer gewissen Zeit, ich mochte dann gar nicht mehr Autobahn fahren. Das habe ich mir Stück für Stück wieder angewöhnt oder antrainiert. Immer noch nicht gern, aber ich mache es, wenn es notwendig sein sollte. Und jetzt springen wir mal einfach, ne? Also es gibt so einen schönen psychologischen Satz, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Das heißt, dieses natürliche Gefühl, etwas, was mir Angst macht, vermeide ich. Habe ich keinen Bock drauf, warum soll ich das? Dann wird die Angst stärker. Zumindest verschwindet sie nicht, in der Regel wird sie auch noch stärker.
Und kann ja langfristig auch dazu führen, dass du eine Depression zum Beispiel entwickelst. Einfach weil du, wenn du immer dem aus dem Weg gehst, isolierst du dich ja.
Mhm.
Also beispielsweise, du hast irgendwie eine Panikattacke oder du hast irgendeine Angstsituation unter Menschen erlebt. Jetzt gehst du nicht mehr mit. Also wenn Freunde sagen, kommst mit ins Kino oder so, sagst du, oh nee, lass mal, gib mal alleine. Ich bin heute lieber Fernsehen gucken oder was weiß ich was. Mhm. Und so machst du das immer öfter. Isolierst dich, du gehst nicht mehr auf ein großes Konzert, weil da sind ja so viele Leute. Du siehst auch zu, dass du vielleicht nicht mehr mit der einen Bahn, sondern vielleicht mit der später fährst oder weil da sind ja so viele Leute und irgendwie gehst du jetzt immer mehr Menschen aus dem Weg. Das heißt, du gehst generell der Gesellschaft aus dem Weg, das heißt, du isolierst dich.
Ja.
So, jetzt sitzt du aber alleine und isolierst dich und damit schürst du eigentlich immer mehr deine Angst. Die Angst geht ja nicht weg, sondern mit jeder Entscheidung, dem aus dem Weg zu gehen, gibst du der Angst eigentlich Futter.
So ist es.
Aber du löst es nicht.
So ist es.
Und diese Isolation und diese immer dauernde Angst, also das kann auf Dauer wirklich an deinem Nervenkostüm zehren, sodass du wirklich eine Depression entwickeln kannst.
Ja.
Das ist, und nachher bist du so isoliert, dass du keine Freunde mehr hast, nicht mehr irgendwo teilnimmst und vielleicht sogar sowas entwickelt, dass du deine Wohnung nicht mehr verlassen kannst.
Mhm.
Das ist jetzt im schlimmsten Falle so, aber das ist so ein Weg.
Mhm.
Nun hängt das auch immer noch damit zusammen, wie das alles entstanden ist. Das habe ich jetzt mal alles weggelassen, aber so.
Aber es ist
wir bringen ja einiges mit dafür zur
ja.
Angstentwicklung.
Ja.
Aber also sowohl Erziehung, Genetik, ganz unerforschtes, aber interessantes Gebiet.
Ja.
Solche Sachen, also das spielt ja alles eine Rolle. Was für Erfahrungen haben wir? Wie sah unsere Kindheit aus?
Mhm.
Wie sind wir geprägt? Also wenn wir jetzt auch in der Kindheit sehr Unsicheres erlebt haben, dann wird das vielleicht viel eher wirken, als jemand, der ein stabiles Selbstbewusstsein hat. Der hat das vielleicht eher ab und so. Also das sind so Sachen, die ich finde ich sehr, sehr interessant.
Aber nochmal, genau das. Ne? Und wenn du sagst, es geht ja darum, ab wann ist es auch eine Angsterkrankung? Mhm. Also wann würden wir sagen, jetzt auch psychologisch und psychiatrisch, du hast eine Angsterkrankung. Da gibt es auch Tests zu. Und natürlich, wenn du das Gefühl hast, oh, ich will da mal ran und du gehst zum psychologischen Psychotherapeuten oder zum Psychiater, dann wird er natürlich im Gespräch dir auch Fragen stellen. Um einfach mal zu gucken, wie sehr schränkt dich jetzt zum Beispiel diese Angst ein? Mhm. Nehmen wir jetzt mal, es gibt ja verschiedene Formen von Angststörungen. Es gibt ja das bekannteste sind wahrscheinlich die sogenannten Phobien, spezifische Phobien. Ne? Annika hebt den Finger hoch, Spinne,
Das kann doch nicht wahr sein. Echt, als großer Moppel, wirklich Moppel.
Und so eine kleine
Spinne. Und so eine kleine Spinne und ich keck aus, das kann nicht wahr sein.
Und spitze Schreie und ihr liebender Mann weiß genau, es ist Spider-Alarm. Und dann kommt Ghostbusters, komm ich mit dem Staubsauger oder sonst was. Und dann ganz wichtig, rette ich dich. Ich nehme dich nicht auf den Arm, es gibt viele Menschen, die haben sowas ähnliches. Es scheint auch da etwas sowas Phylogenetisches, also sowas, was vielleicht sogar in den Genen unserer Menschheitsgeschichte mit drinsteckt, weil es gab früher mal Zeiten, wo Spinnen nicht so guzzi-guzzi und lecker und lustig sind, sondern...
Ja, aber eigentlich kaum in unseren Breiten eigentlich. Die futtern ja sogar die Fliegen und Mücken und sowas.
Man also, weiß es nicht, aber irgendwas, es gibt auch eine Richtung in der Psychologie, die sagt, es können vielleicht sogar über Generationen hinweg, über die Menschheitsgeschichte hinweg, bestimmte Ängste geradezu in den Genen mit weitergegeben worden.
Epigenetik.
Siehste,
also wirklich noch ganz jetzt an dem Anfang der Forschung. Also wirklich ganz, ganz frisch noch, da weiß man viel zu wenig drüber. Aber bestimmte Ängste, die jetzt ein Volk insgesamt erlebt hat oder eine ganze Generation, Krieg zum Beispiel, Hungersnöte, solche, also wirklich einschneidenden, angstvollen Erlebnisse von allen, werden sie ja auch über Generationen noch weitergegeben.
Ja, oder zumindest auch am Beispiel deiner Eltern. Also
wobei man sich dann fragt, ist es die Erziehung, die man durch die dann genossen hat? Oder gibt es eben in den Folgegenerationen, gibt es eben sowas wie genetische Vererbung in irgendeiner Form? So, das ist ja alles sehr schwierig und sehr, aber warum nicht? Andere Dinge werden per Genetik auch weitergegeben. Was ist mit sowas? Ist das einfach alles weg?
Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, Angst ist ja sehr, sehr komplex. Also das sind einmal deine Gedanken. Also du nimmst etwas wahr. Dürfen wir bei deiner Spinne bleiben oder verderben wir dir den?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht.
Also du nimmst eine Spinne wahr. Was geht, kannst du dann in dem Moment noch irgendetwas denken oder ist reflexartig, geht bei dir sofort reflexartig der Schrei und dieser Fluchtreflex los? Ne?
Also
oder
inzwischen habe ich kurz? Ja sehr an mir trainiert, weil wir sind ja in eine Therapiewohnung gezogen oder haben die hier in Schleswig. Da hängen nämlich Spinnen vorm Fenster. Wir können die Fenster nicht öffnen, aber sie hängen davor.
Und zwar zum Herbst hin, ne?
Zum Herbst hin, Altweibersommer, ne? Zum Herbst hin sind sie da.
Richtige Monster.
Und das sind teilweise richtig schön große. Und ganz ehrlich, zu Anfang habe ich mich gegruselt ohne Ende. Heute nehme ich sie nicht mal mehr wahr.
So.
Wir haben ein Fliegengitter vorm Balkon, das heißt, wir können nicht reinkommen. Es ist auch noch nie eine so große hier drin gewesen. Kleine, immer mal wieder. Und ansonsten geht das eigentlich ganz gut. Also vor dieser Größe, diese kleinen, sagen wir mal so bis so, naja, so 20 Cent Stück oder sowas, das ist alles kein Problem mehr für mich. Größer, so Durchmesser so ab 2 Zentimeter und dann schön dicht und schwarz. Da mache ich nicht mehr so gerne mit.
Aber du würdest schon sagen, dadurch, dass du jetzt praktisch jetzt über die Jahre hinweg, wo wir hier wohnen, immer wieder diesem Blick ausgesetzt bist, hast du dich ein Stück weit gewöhnt, also runtergeholt. Und das halten wir jetzt mal fest, das ist eigentlich das Prinzip mit der verhaltenstherapeutischen Behandlung von Ängsten, dass nämlich du dich an bestimmte Auslöser gewöhnen kannst, dein Nervensystem, also du nimmst die Spinne wahr, es schießt nicht mehr automatisch der Stress in deinen Kopf, in deinen Körper rein, Du kannst dich runterholen und kannst sogar die Spinne dann aus einer gewissen Distanz beobachten.
Und kannst sie auch ausblenden. Ich gehe ja hier ins Bett, die Tür ist sperrangelweit auf zum Balkon.
Okay.
Also das heißt, ich schlafe keine 2, 3, 4 Meter davon entfernt.
Und du stehst gut.
Und ich schlafe gut. Also, ja. Das heißt, genau das, weißt du, diese draußen, ich bin drin, fertig.
Gut. Also, das war noch nie so. Nee. Man nennt das psychologisch eine Exposition.
Mhm, genau.
Exposition, das heißt, wir stellen uns, du stellst dich dieser Angst. Mhm. Genauso wie Höhenangst. Ne? Wir wohnen sehr hoch. Runtergucken, ja, ist schon anstrengend. Wir haben ja auch manchmal Leute, die Höhenangst haben. Die sagen, nee, das kann ich gar nicht ertragen, hier runterzukommen.
Die haben schon Schwierigkeiten mit dem Fahrstuhl. Das tut mir immer so leid.
Ja, und trotzdem auch da einige, die uns regelmäßig besuchen, gewöhnen sich langsam dran.
Ja, so, aber mit Vorsicht denn mal so ein bisschen rüber. Ja, und so. Schwierig schon irgendwie in die Nähe der Fensterbank oder der Fenster zu kommen. Aber ich glaube, wenn die häufiger und noch öfter kommen würden, würde sich das. Denn bei mir hat sich das auch gelegt. Ja. Ich habe ja auch Höhenangst.
Und da siehst du, dass unser Gehirn, und das ist das Tolle an diesem Organ, es kann sich verändern.
Ja.
Wir können umlernen.
Das können wir unser Leben lang. Das finde ich am besten.
Egal wie alt du bist. Also die Zeiten sind vorbei. Früher, als ich studiert habe, habe ich gesagt, nee, also Erwachsenenalter und Psychotherapie ist ja Quatsch. Also alles Pustekuchen. Gehirn kann sich auch noch im Alter natürlich verändern. Und was Ängste angeht, wenn du sie nicht vermeidest, wenn du sich diesen Ängsten stellst, wenn dir das auch wichtig ist, du wirst nie ein großer Freund von Spinnen sein, nicht ein großer Freund von Autobahnen fahren. Und Höhe wird auch, lieb auch vielleicht eher so ein bisschen unten, festen Boden an den Füßen. Aber man kann es machen, weil darum geht es mir eigentlich auch therapeutisch. Die Freiheiten, die du hast im Leben, werden durch Ängste eingeschränkt.
Richtig.
Und das ist Schrott. Es geht um Lebensqualität.
Ja.
Ne? Und wenn dich das nervt und wenn dich das stört, dann ist es Zeit, da auch wirklich therapeutisch auch ranzugehen. Mhm. Und dann wird man, jetzt komme ich wieder, da wird man bei einer Phobie sagen, ja, das ist eine Angststörung, die hat Behandlungswert, weil du drunter leidest.
Weil sie mich einschränkt, weil ich zum Beispiel, was weiß ich, ich kann in bestimmten Umständen nicht wohnen oder
du möchtest gerne mal nach Südamerika oder nach Asien und du weißt, da laufen große Viecher, auch große Spinnen rum und allein diese Vorstellung hindert dich daran, dahin zu fahren und du leidest drunter, weil du würdest das so gern. Okay,
dann geht's weiter. Aber da war ich eigentlich doch immer ganz,
da warst du tough.
Ich war immer unterwegs und wir haben die gesehen und ich war auch in Australien und hab sie gesehen und die sind ein bisschen gefährlicher. Also das ist schon, sie umrunden uns einfach und es ist auch, man muss sich das einfach auch eingestehen, manche dieser Ängste oder Phobien, da ist einem nicht klar, wo das herkommt. Es ist einfach nicht klar. Natürlich gibt es bestimmte Situationen, an die ich mich auch in meiner Kindheit erinnere. Mhm. Wir waren ja oft in Österreich und die hatten Monsterspinnen im Keller. Also von einer Größe, die konnte man als Haustier bezeichnen, hätte man mit einer Leine an der Leine hängen können.
Gutzi, gutzi. Komm, Spider.
Also, da habe ich mich immer wahnsinnig erschrocken, wenn die plötzlich irgendwo da an diesen weißen Wänden und im Keller, ich mich zu Tode gegruselt, fand ich furchtbar. Und das als kleines Mädchen. Ich weiß, dass wir auch mal irgendwo auf einer Wiese gesessen haben und ich plötzlich eine ziemlich große Spinne auf dem Bein hatte. Und dieses Plötzliche, das mag ich an den Dingern nicht, dass sie plötzlich sind, dass sie ultraschnell sind, dass sie sich so, dass du kaum gucken kannst und zack sind sie wieder in irgendeiner Ecke und du weißt, sie sind da. Und das ist das Verhalten, was ich hasse daran und was ich fürchterlich finde.
Ich weiß, dass manchmal, weil Annika ist so ein optischer Mensch, du bist ein visueller Typ. Und wenn mal so ein Wollknäuel oder ein paar Fäden auf dem Fußboden liegen, die könnten eine Form von der Spinne haben. Da gab es Zeiten, wo du da schon quicker ausgestoßen
hast. Habe ich auch nochmal Kostümdesign studiert. Da ist mir ein Tintenfass, also ein Tintenfässchen, weißt du, für Tinten ausmalen von Schriften und sowas, ist mir runtergefallen. Und da hat es so einen Tintenklecks gegeben.
Ja.
Weißt du, in der Mitte dick und dann diese Dinger. Ich habe mich halb tot geschrien. Es sah aus wie eine große Vogelspinne. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Und die haben alle gedacht, die Alte ist jetzt völlig bekloppt.
Ja, bist du ja auch.
Künstler, weißt du, so. Ja. Mensch,
klasse. Okay. Also, wir haben jetzt die spezifischen Phobien nochmal in der Systematik, ne, unseres ICD-10 oder 11, also International Classification of Disease. Mhm. Da gibt es die Sozialphobie, das ist dann praktisch auch die gerichtete Angst gegen Menschen. Mhm. Menschen, die auch wirklich Angst vor anderen, also der Horror, ein Vortrag, mündliche Prüfung, ich muss irgendwo einen Preis entgegennehmen, keine Ahnung. Also alles, was mit Menschen und Menschenansammlungen zu tun, so ist für die der Horror schlechthin.
Das ist ja das, was so ein bisschen durch die heutige Zeit und Computersucht so ein bisschen gefördert wird. Wenn Leute sich also extrem zurückziehen und nur noch vor dem Bildschirm hängen, kann das unter Umständen so eine Sozialphobie auch unterstützen oder
triggern. Ja, man weiß nicht, wo ist jetzt wieder Huhn und wo ist Ei und Hände
aber überhaupt. Es hängt manchmal zusammen. Also
Ich habe einige Patienten, die Sozialphobiker sind und gerade unter den jungen Männern gibt es viele, die sich einfach vor ihrem Computer sehr wohlfühlen und das auch beruflich zum Teil machen. Mhm. Und die sagen, das ist gut, ich habe da mit dem Headset noch mit anderen Leuten zu tun, aber auf Distanz. Mhm. Und ich fühle mich einfach so wohl. So. Mhm. Aber auch da, ne, Krankheitswert in dem Moment, wo die sagen, aber ich muss doch rausgehen, ich muss doch einkaufen gehen.
Ja.
Ich möchte auch gerne mal Leute kennenlernen. Mhm. Aber ich merke, ich allein die Vorstellung, ich kriege schweißnasse Hände, habe einen leeren Kopf, was das Herz schlägt. Das sind immer so Krankheitswerte, wo man dann auch sagt, okay, Junge, da kannst du jetzt auch auf Krankenkassenkosten, kannst du da wirklich eine Verhaltenstherapie machen.
Ne? Ja, Partner, Partnerin finden, überhaupt Freundeskreis, also menschlicher Austausch. Jo. Wir sind immer noch ein Herdentier, ab und zu mögen wir schon mal menschliche Nähe.
Besser ist.
Also das ist ein ziemlicher Leidensdruck, der entstehen kann. Selbst wenn es viele Jahre vielleicht sich erstmal so ganz wohlig anführt, aber eines Tages festzustellen, ja, Freunde habe ich eigentlich nur online und kenne ich eigentlich nur unter Bieber 62 oder so. Und oder Hertha 19, also keine Ahnung. Ist auch ein bisschen blöd.
Es ist auch ein Teufelskreis, auch da wieder, ne? Wie am Anfang. Es ähnelt sich immer sehr. Je mehr du das vermeidest, je mehr du vermeidest mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, umso mehr wird das immer schwieriger. Und der nächste Angang, die nächste Feier, die nächste Prüfung wird auch umso schwieriger. So. Mhm. Dann haben wir die sogenannte Agoraphobie. Das ist, nennt man eigentlich so die Angst vor Plätzen, auch vor, entweder vor freien Plätzen. Mhm. Dieses Gefühl, wenn ich da jetzt hingehe und mir passiert irgendetwas im Kaufhaus oder sowas, da kommt ja überhaupt kein Rettungswagen an, da bin ich vollkommen hilflos, das geht gar nicht. Also die Angst vor bestimmten Plätzen, auch im Fahrschule eingesperrt zu sein und was passiert dann, wenn der stecken bleibt, oh Gott, all diese Sachen, also die jetzt mit der Umgebung sozusagen zu tun hat. So. Dann gibt es, um das mal zu Ende zu machen, dann gibt es noch die ungerichteten Ängste. Mhm. Und die ersten, die wir gesagt haben, sind gerichtet, ne? Spinne, Schlange,
Maus, Menschen, Mensch,
Plätze sind so gerichtet.
Mhm. Und die Räume,
genau.
Sowas alles. Genau. Ach, da gibt es ja noch viel mehr.
Ihr müsst mal im Internet Phobie eingeben. Das gibt die abstrusesten, eine ganze Liste voll mit Namen, die man kaum aussprechen kann.
Wo man also Phobien entwickeln kann.
Genau. Da gibt es die sogenannten ungerichteten Ängste. Dazu gehört vor allen Dingen die sogenannte generalisierte Angststörung. Das heißt, du hast wirklich dauernd auch irgendwie Angst. Das ist, ich würde es mal so sagen, du hast so eine permanente generalisierte Lebensangst. Du hast immer Angst, irgendwie, dass was passieren kann, dass jemand stirbt, dass deine Zukunft nicht sicher ist, dass irgendwie irgendwas Schlimmes passiert. Und das hast du dauerhaft. Manchmal kann sich aus diesen spezifischen Ängsten, kann sich dann auch so eine generalisierte Angst auch entwickeln. Und dann als letztes noch, das ist auch ungerichtet, das ist so eine anfallsartige Angst und das ist die sogenannte berühmte Panikattacke, die Panikstörung. Die knüpft sich gerne mal auch zu den anderen Ängsten. Also du kannst auch eine Agoraphobie mit Panikattacken zum Beispiel haben. Und das ist etwas, was ich ja selbst erlebt habe und wer jetzt zuhört und sowas auch erlebt hat, Leute,
Panikattacke
braucht Mensch, weil da ist wirklich, das ist eigentlich so Adrenalin pur und Stress pur. Mhm. Du zitterst, hast schweißnasse Hände, Herz schlägt dir, du denkst auch, du kriegst einen Herzinfarkt. Es gibt Menschen, die gehen dann auch in die Notaufnahme oder rufen Rettungswagen und die sagen dann, nö, alles gut, EKG sagt, alles easy. Ganz eklig, ganz schlimm.
Gibt es da eigentlich immer die ähnlichen Symptome oder ist das bei den, ist das unterschiedlich?
Nee, Panikattacken sind eigentlich, weil sie so physiologisch auch körperlich auch ablaufen, sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Das ist, wie gesagt, all das, was du weißt, wenn du richtig, dir nimmt einer die Vorfahrt und du weißt gar nicht, was los ist. Und dann, wenn du mal kurz überlegst, ja, okay, ich kann nicht mehr denken, ich habe Schweißnassende, das Herz schlägt mir bis zum Hals. Oh, es ist alles nur, es ist alles nur ganz, ganz schlimm. Mir stottern im Wasser in die Knie, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Atemnot, mir zittern die Muskeln und alles. Das läuft eigentlich fast bei jedem Menschen ähnlich ab.
Ne? Ja. Es gibt ja sogar dann so Panikattacken, die völlig aus dem Nichts kommen. Sitzt im Auto, fährst lang und bumm.
Ja.
Oder in der U-Bahn oder machst ganz normal, schreibst an deiner Doktorarbeit oder ich weiß nicht, oder Hausarbeit oder in der Prüfung oder und plötzlich kriegst du eine Panikattacke und du weißt überhaupt nicht, wie das kommt.
Ich hatte mal einen Patienten ganz früher, als ich anfing mit der Therapeutenarbeit, der musste auf der Autobahn rechts ranfahren. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah und plötzlich hatte er das Gefühl und hat dann jemanden angerufen, du musst mich hier irgendwie rausholen, ich komme nicht mehr weiter.
So, nun ist es ja bei Panikattacken so, dass man nicht auf Anhieb erkennen kann, wo das eigentlich herkommt.
Nee.
Manchmal ist es erklärlich, weil man hat Stress oder ist gerade in einer Situation, die jetzt insgesamt beängstigend ist oder so, aber es kann ja verschiedene Faktoren haben. Also einmal kann das zum Beispiel soziale oder gesellschaftliche Umstände haben.
Mhm.
Wenn zum Beispiel, stellen wir uns ein Land vor, das also von Krisen gebeutelt ist und das System ist also, alles hat Angst, alles ist ein Problem, weil alle Geld, Wohnen, Essen, Arbeiten, also alles ist ein Problem. Das heißt, man kann hier gar nichts richtig bereden oder so, weil du bei allem Angst entwickelst. So dass du also denkst, dass alles Angst begleitet.
Ja.
Und dann kannst du solche Ängste entwickeln, weil du vielleicht plötzlich drüber nachdenkst, was mit deiner Familie passiert.
Ja.
Oder du entwickelst Zukunftsängste oder so. Das kann sein. Das kann aber auch ein erworbenes Verhaltensmuster sein. Also zum Beispiel durch Erziehung. Wenn deine Eltern immer dir das Gefühl der Angst vermittelt haben. Weil Kinder lernen ja am Vorbild der Eltern und sehen diese Ängste und verstehen sie dann als etwas Selbstverständliches, dass das zum Leben gehört.
Dass sie wirklich denken, das Leben ist unsicher, du musst aufpassen, du kommst sonst unter die Räder und keiner meint es gut mit dir, also achte drauf.
Ja, und sie lernen auch nicht, dass die Angst wieder weggehen kann.
Nein.
Oder, denn sie ist unterschwellig immer da. Also wenn Eltern sagen, pass auf, das ist gefährlich, wenn du da draus rausgehst, das ist ein Dschungel. Du musst dich gewehren.
Mhm.
Da sind andere, die graben dir das Wasser ab. Ne? Setz die Ellbogen ein, die wollen alle an... Das heißt, da wird zwar von dir gefordert, dass du dich gegen irgendwas auflehnst, du weißt gar nicht was, aber du entwickelst Ängste, weil sie sind tagtäglich da.
Ja.
Und das setzt natürlich dem Selbstbewusstsein zu. Das heißt, du kannst als Gegenmittel ja gar nicht Mut und Selbstbewusstsein entwickeln, weil du das immer hast. Also und da ist das so wichtig, dass Eltern ihren Kindern auch was zutrauen und sagen, du kannst das, du kannst da jetzt rüber. Und das ist natürlich was anderes. Du kommst über den Zaun oder so, als wenn der Vater oder die Mutter daneben steht und sagt, geh das nicht, das ist gefährlich, du kannst dir was brechen. Und es ist insgesamt ja ein Unterschied, ob ich das Gefühl mitbekomme, mir wird schon nichts Schlimmes passieren, da ist ja jemand da, der sich um mich kümmert. Oder ob ich, also ich jeden Tag erfahre, lieber nichts riskieren. Lieber der Angst nachgeben.
Ja.
Das prägt dich fürs Leben.
Ja.
So, und wenn du in so einer Situation aufgewachsen bist, hast dann vielleicht auch noch irgendeine Umgebung, die dann auch sozial, was ich vorhin sagte, also was weiß ich, die unsicher ist oder wo du das Gefühl hast, so, oh, jetzt wird es aber politisch auch irgendwie ganz schlimm. Und dann kommt vielleicht auch noch zu, dass in deiner Familie tatsächlich auch Bedrohungen stattgefunden haben. Mhm. Irgendwo war Gewalt oder sonst wie. Dann kannst du wirklich so ein Gefühl der grundsätzlichen Angst entwickeln und versuchst, sie zu deckeln. Und das sucht sich immer Platz in einer Panikattacke.
Ja.
Und deshalb ist es so wichtig, hinterher dann zu einem Fachmann zu gehen und das aufzudröseln. alleine um rauszufinden, wo kommt das jetzt eigentlich her? Mhm. Denn das lässt sich nicht so eins zu eins mal eben so feststellen, sondern da muss man so ein bisschen
Ursachenforschung geben. Komisch. Du hast eine Höhenangst meinetwegen, hast Angst irgendwie. Und keiner weiß, es gibt keinen Grund, warum, verdammte Kiste, muss ich jetzt Höhenangst haben. Okay, Höhe ist vielleicht auch da wieder, ja, man muss aufpassen, aber so. Und manchmal ist es tatsächlich, wenn man da, das ist dann so ein Teil der tiefen psychologischen Arbeit, der Ursachenforschung, wenn du merkst, ja, es ist tatsächlich eine Zeit lang gewesen in meiner Kindheit. Ich spinne jetzt mal rum, so aus der Praxis auch. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zu einer Zeit, wo ich total unsicher, wo ich wirklich im wahrsten Sinne symbolisch, ich kam ins Fallen. Ich habe das Gefühl, ich fall irgendwie ins Nichts, weil die Sicherheit, der Halt ist nicht mehr da gewesen. Und auf irgendwelchen abstrusen Wegen hat sich dann so eine blöde Höhenangst daraus entwickelt.
Weil das Hirn oder Gehirn sucht sich eigentlich immer so einen Weg. Also wir als Psychologen begreifen ja oft auch solche Störungen oder sowas als, wie soll man das mal, als psychisches Hilfsmittel. Mhm. Also normalerweise sagt man ja, oh, das ist schlimm und das muss weg, so bestimmte Sachen. Aber wir sagen dir erstmal angucken, begreifen, woher es kommt und dann ansetzen. Genau. Wir verstehen ja das auch oftmals so, dass die Psyche einen Schutzmechanismus entwickelt.
Ja, also eine Notfallreaktion.
Notfallreaktion. Ja, genau. Ne? Ja. Also, das heißt, da gibt es ein grundsätzliches Angstproblem und dann sucht sich die Psyche irgendeinen Weg, damit umzugehen. Und das tut sie, indem sie dann ab und zu Luft rauslässt, durch eine Panikattacke zum Beispiel. Also grob ausgedrückt und vereinfacht.
Wobei es so, das ist mir ganz wichtig, also erstmal, was Ängste grundsätzlich angeht. Angst ist eine normale körperliche und auch gedankliche Reaktion auf ein bedrohliches Ereignis, auf ein stressvolles Ereignis, das jeder Mensch hat. So, also es ist an sich erstmal nichts Unnatürliches und Angst ist auch für die Gesundheit in dem Sinne nicht schädlich. Also es ist noch keine, auch wenn du eine Panikattacke hast und du hast das Gefühl, mein Herz bleibt jetzt, das springt gleich raus. So dieses Gefühl hast du ja. Es ist noch niemals ein Mensch an Angst gestorben, an zu viel Angst gestorben. Mhm. Und auch da schon mal die positive Nachricht. Und das ist das Prinzip des sogenannten Floodings. Also wenn du dich einer Angst mit therapeutischer Hilfe ganz konzentriert aussetzt, du dich also wirklich ganz konzentriert vor so eine Spinne setzt oder auf dem Fernsehturm hochfährst, der Körper kann ungefähr eine Viertelstunde lang dieses hohe Niveau an Stresshormonen, Adrenalin und Cortisol aufrechterhalten. 15 Minuten. Mhm. Danach flaut es ab. Es ist so, es bleibt nicht dauerhaft, sondern wenn du die 15 Minuten überstanden hast und vielleicht auch vorher ein bisschen Entspannungsübung gelernt hast und auch die Gedankenkontrolle gelernt hast, dann wirst du merken, dass die Angst schwächer wird. Und das ist eigentlich, und das wissen wir jetzt wissenschaftlich auch, das ist schon diese Holzhammer-Methode in der Verhaltenstherapie, nochmal richtig vernünftig therapeutisch vorbereitet, mit einem seriösen Therapeuten an deiner Seite auch. Aber diese Exposition, also nicht das Vermeiden, sondern sich der Angst stellen, ist immer noch die Methode der Wahl. Mhm. Manchmal ist es so, in schwierigen Fällen, da macht man eine Kombination, vielleicht auch zwischendurch aus mit medikamentöser Behandlung. Mhm. Mit Angsthemmern gibt es ja auch haufenweise. Vorsichtig, ne? Es gibt Benzodiazepine, so heißen die, die hochgradig abhängig machen. Mhm. Aber es gibt sogar da eine Methode, dass wenn jemand Panikattacken hat und er weiß, ja, so eine Tavo, das ist ein Name von so einem Benzodiazepin, das würde mir helfen, wenn es mir ganz schlecht geht, dass dann vielleicht der behandelnde Psychiater ihm eine Notfall-Tavo gibt im Portemonnaie, die hat er immer bei sich. Und ich kenne Patienten, die nie benutzt haben, aber dann das Gefühl, ich habe die Tavo bei mir und ich könnte die dann nehmen, die senkt zum Teil das Stresslevel. Mhm. Also es ist eine Möglichkeit. Mhm. Aber naja.
Mhm. Schwierig, ne?
Ja, aber die Kombination, also es kommt auch den Schweregrad darauf an. Was ich nur, es gibt Wege, also Ängste sind relativ gut zu behandeln. Sind relativ gut zu behandeln. Und je früher du da rangehst, umso besser ist es, damit sich das gar nicht erst so richtig festgesetzt hat. Mhm. Wenn du aber in deiner, in so einer Angstattacke drin bist oder ja, in so einer, dann ist es für dich als erste Hilfe, ist es auch wichtig, jetzt nicht auszuflippen und nicht noch weiter in deinen Körper reinzuhorchen und zu sagen, oh guck mal, mein Herz ist jetzt noch doller und man, mhm, und die Atmung und die Hände sind nass oder so, sondern versuche in der Realität zu bleiben. Mhm. Guck dir deine Umgebung an. Wenn du im Auto sitzt, musst du das ja sowieso, aber guck dich, dann konzentrier dich auf deinen, mhm, Vordermann, konzentrier dich auf das, was drumherum passiert, lenk dich von deinen körperlichen Empfindungen ab, damit du die nicht nochmal extra nochmal hochpusht, sondern so, das gibt Möglichkeiten. Ne? Guck dir an, guck dir, was hörst du, was, mhm, siehst du, was riechst du, solche Sachen, mach solche Spielchen, und dann wirst du merken, dadurch kommst du auch schon wieder runter, weil du dich dann mit was anderem beschäftigst, mhm, als mit deiner Angst.
Mhm. Dazu ist es ja auch wichtig, auch so ein bisschen Fakten zu kennen. Also zum Beispiel, ich hatte ja sehr, sehr große Angst, dass ich irgendwas mit dem Herzen habe. Ja. Ich habe mich da so reingesteigert. Es, ja, hat auch einen Namen, den ich Gott sei Dank wieder vergessen habe, ja, diese Angst davor, einen Herzinfarkt zu haben. Mhm. Und da habe ich mich ja vor ein paar Jahren reingesteigert, mhm, ohne Ende. Ja, toll. Mein Herz ist derartig stabil. Ein Traum. Also, amtlich besiegelt, im Krankenhaus festgestellt, ein tolles Herz, ja, das schlägt und ich habe einen super Blutdruck und wirklich
nicht tot zu kriegen,
nicht tot zu kriegen. Und irgendwie das hat mich unglaublich beruhigt.
Ja, ne?
Ja, unglaublich beruhigt.
Das stimmt überhaupt, da hast du gar nichts mehr von.
Da habe ich überhaupt nichts mehr von. Und jetzt, wenn ich, wie jetzt vor ein paar Tagen und so, ging es mir nicht gut. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, so einen Druck und überhaupt. Und dann haben wir einmal kurz Blutdruck gemessen und alles wunderbar. Ich habe einen Traumpuls und alles ist in Ordnung. Mhm. Schon ist der Druck wieder weg. Also
Traumfrau, Traumpuls. Ja.
Also wie gesagt, das ist manchmal ganz doof und faktisch, aber das bleib hilft.
Bleib in der Realität. Ja. Wenn du so eine Angstattacke oder irgendwas in der Richtung hast, bleib in der Realität und fang nicht an, in deinen Fantasien und in deinen Gedanken dich schon unter der Erde zu sehen oder in der Notaufnahme oder sonst
was. Ja, das ist aber leichter gesagt als getan.
Nee, es ist nicht leicht. Das will ich damit gar nicht sagen. Es ist bloß Leute, die das dann schaffen nach einer gewissen Zeit. Also wie so ein, schnür dir so ein Erste-Hilfe, so ein Notfallkoffer, ja, mit Sachen. Meinetwegen auch, wenn du das beim Autofahren hast oder, mhm, oder woanders, nimm dir deine Lieblingsmusik. Ganz wichtig, lern wirklich eine Entspannungsübung, weil Angst und Entspannung passen nicht zusammen. Ja. So. Ja, ich wollte auch noch eine Entspannung. Ich schwöre es euch, ich werde für euch autogenes Training. Ich habe schon alles vorbereitet. Ja,
ich habe schon getreten. Das machen wir jetzt. Aua, weil das ist wirklich notwendig und wichtig.
Das ist ganz wichtig, ja.
Tilly,
ja, der Tag hat auch nur 24 Stunden. Und dann, wenn du so eine Angstattacke, wenn du eine Angstsituation überstanden hast, wenn du nicht geflüchtet bist, du hast standgehalten, yes, ich bin auf die Party gegangen, ich habe den Vortrag gehalten, ich habe nicht geschummelt, ich habe mich nicht
die Prüfung hinter mich gebracht und so.
Dann aber bitte dreimal Hurra und großes Lob auf dich. Genieß dieses Gefühl, dass du das überstanden hast. So.
Manchmal ist es auch ganz sinnvoll, aber Vorsicht, ist es auch ganz sinnvoll, sich jemanden an die Seite zu stellen, der einen so ein bisschen mitnimmt. Jo. Aber ich selber habe die Erfahrung ja auch gemacht und ich glaube, das haben viele, die so mal Angst haben. Das kennst du auch. Wenn du jetzt irgendwem erzählst, ja Mensch, auf der Autobahn und Panikattacke, kennst du auch diese Schnüsel, diese, ich hab da keine Angst, stell dich doch nicht so an.
240, ja, 8 Stunden.
So. Oder die dir dann sagen, was Herz, nun piff, paff, nur mal ran an Feind und so. Die mit so einer gewissen Bolzigkeit da so drüber rauschen, das kann man nun gar nicht gebrauchen. Nee. Also ernst nehmen sollte man das schon. Es ist wie bei Kindern. Du kannst nicht nur aus einer anderen Warte das alles abbügeln und sagen, Problem vom Kind hat keine Wertigkeit, weil es ist ja nur ein Kinderproblem. Na. Genauso, wenn du Angst hast, das ist ja nur so eine Angst vor irgendwas. Nein, ich finde, das sollte man ernst nehmen. Absolut. Das ist ganz wichtig. Wenn jemand wirklich Angst hat, dann macht ihm das keinen Spaß. Und dann kann man ihn lieber an die Hand nehmen und sagen, komm, dann machen wir das mal zusammen oder, ne, oder ich koche dir jetzt mal einen Tee oder erzähl mir davon. Aber Angst ist erstmal was Ernstzunehmendes.
Und viele Menschen, die ich kenne, die Angststörungen haben, sind in vielen anderen Bereichen vollkommen fit.
Ja, natürlich.
Schmeißen ihren Job, ihre, also richtig gut sind, gut organisiert.
Ja, wieso auch nicht?
Ihre Familie so. Und das ist so manchmal so eine Lücke,
ja.
So wo sich, was du vorhin gesagt hast, wo sich die Psyche dann so ein Ventil sucht,
ja.
Wo man sagt, oh, das ist doch nicht alles irgendwie, irgendwie so pretty.
Kennen wir doch Leute, die wirklich in der Mitte der ganzen Familie stehen und wirklich die Pufferzone für alle sind. Jeder, der irgendetwas hat, kommt dahin und dann Papa oder Mutter oder wer auch immer wird schon richten und dann die Kinder und jeder verlässt sich so drauf. Aber es gibt eigentlich für denjenigen keinen Platz, wo er praktisch sich anlehnen kann.
Ja.
Und da kann es dann sein, dass man, dass derjenige über Jahre das eigentlich nicht mitbekommt und dann so eine Angststörung entwickelt.
Ja.
Das ist ein taffer Mensch, der gut organisieren kann und der in der Mitte eigentlich von vielem steht, der auch so oft der Fels in der Brandung ist, der weiß überhaupt nicht, wieso ausgerechnet er mit so einer Struktur sowas entwickelt.
Aber genau das ist der Punkt.
Weil
wenn du Angstattacken, Panikattacken, all das, die treten dann auf, die schießen dann ein, wenn dein ganzes Stresssystem schon über einen längeren Zeitraum auf einem höheren Niveau läuft. Das ist das Fatale, du merkst es nicht. Für dich ist es normal, dass du nur 4 Stunden schläfst und dass du dann von morgens bis abends für Gott, die Welt, für den Job, ich weiß nicht, was zuständig bist und nicht auf dich achtest. Das ist für dich Normalität. Für deinen Körper, für deine Psyche ist es aber keine Normalität. Und das ist immer dasselbe. Wenn du da nicht die Anzeichen und die Signale rechtzeitig wahrnimmst, dann wird da irgendwann dein Körper und auch deine Psyche werden dann irgendwann die Notbremse ziehen. Was wir gesagt haben, Notfallreaktion. Und so eine Angstattacke ist eine Notfallreaktion. Und das ist schon ein Signal, was du einfach nicht überhören solltest. So.
Und was ja auch wirklich behandlungsfähig dann ist.
Ja, und das ist auch das wieder, ist das ist ja das, wo auch Kolleginnen von uns auch im Internet, die auf Instagram auch gegen die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen auch arbeiten und kämpfen. Dass man wirklich sagt, Leute, also wenn du, was weiß ich, einen Arm gebrochen hast, einen Stumpfen hast oder sonst wie was, dann gehst du zum Arzt und das ist überhaupt kein Problem, dann wird das behandelt. Aber wenn du eine Angstattacke hast, wenn du merkst, du kommst wegen Depression irgendwie nicht aus dem Quark oder du vermutest das, das ist immer noch ein Stigma, auch gesellschaftlich, trotz aller Aufklärung immer noch das Gefühl, na, die hat oder der hat ja doch so einen kleinen an der Marmel und der ist ja irgendwie krank. Also der
muss zum Therapeuten.
Oh Gott, und wie schlimm. Und wir alle arbeiten jetzt auch als Profis arbeiten dran, indem wir an die Öffentlichkeit gehen und solche Sendungen machen wie hier, dass man sagt, nee, alles easy. Es ist eine Geschichte, der Mensch, das ist eine Erkrankung aus dem psychischen Bereich, aber es ist eine Erkrankung, die du behandeln kannst.
Ja.
Kein Stigma. Ja. Bist kein schlechter Mensch deswegen. Bist nicht doof, bist nicht schwach. Ja, und ich meine,
Erkältung oder ein Furunkel am Hintern oder so ist ja nun auch, oder oder ein Bandscheibenvorfall oder so. Das
oder
ja
eine
auch
kaputte Schulter.
Oder kaputte Schulter, wie mein Mäuschen jetzt gerade.
Ja, ich habe eine kaputte Schulter.
Ja.
Au.
Au,
ja. Ja. Mann. Ich war beim neuen Hausarzt von mir, ein ganz netter Kerl, ganz, ganz toll. Und er sagt übrigens, ich bin auch Chiropraktiker und ich bin auch Osteopath. Und dann hat er mich da eine halbe Stunde lang da vergewaltigt. Brutal, nein, so eine Scheiße. Ich habe sowas noch nicht erlebt, dass ich da heil rausgekommen bin. Mhm. Und das ist eine gute Sache, die er da mit mir gemacht hat. Er hat gewonnen.
Er hat gewonnen.
Er war stärker.
Aber es ist deutlich besser geworden. Also du kannst den Arm zwar immer noch nicht richtig heben, aber,
aber
es ist schon ein kleines bisschen besser.
Ja,
also das ist schon toll.
Und ich habe mir jetzt ordentlich Schmerzmedis rein.
Ja,
also verordnet natürlich so. Und ich bin Mandel ganz
hört schon ein Ibu zum Frühstück.
Ja,
ne?
Mandelhörnchen zum Frühstück.
So, um das jetzt rund zu machen.
Ach so.
Unsere Angststörung.
Mach mal rum, ja. Und Mann, du, wir sind auch schon bald bei 15 Minuten wieder.
Oh, ich rede ganz schnell.
Ja, red mal schnell.
Und zwar Angststörung ganz... mache ich jetzt mal ein großes Ausrufungszeichen, was keine Lösung ist, für keinen, der Angst hat, ist, sich jetzt irgendwie zuzuballern.
Mit Alkohol, Tabletten
oder sowas.
Richtig.
Weil das schafft nur noch ein neues Problem.
So.
Weil natürlich im ersten Moment ist das so, dass man vielleicht die Angst jetzt nicht so mitkriegt, weil man ist ja in irgendeiner Form abgeschossen.
Ja.
Aber die Folgen sind ja schlimmer. Also du, ja. du, das ist betäubt vielleicht für eine Zeit, aber es ist, also mit voller Kraft ist das Sehnt ja hier wieder da. Mhm. Das Problem noch hat mehr. Sich nicht geändert. So. Nein, du gerätst nur noch zusätzlich in die Abhängigkeit und hast jetzt auch noch, nachdem du sowieso schon Panikattacken schiebst und sowieso schon dich isoliert hast, schaffst du dich jetzt auch noch völlig außen vor, indem du jetzt auch noch alles daran setzt, Job und alles zu verlieren, weil du dich immer zu voll ballerst. Mhm. Das ist, ist eigentlich dann die Spirale nach unten.
Ja.
Also bei jedem, der jetzt auch merkt bei sich, na, ich habe schon Angst und ich greife auch öfter mal zu einer Flasche oder zu irgendwas. Bitte Leute, lasst es. Mhm. Sucht euch irgendwie therapeutische Hilfe. Ich weiß, es gibt lange Wartezeiten, aber bitte versucht es. Also auf jeden Fall. Psychiater, Psychologen, irgendwo hin, wo ihr Hilfe bekommt. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und bitte schmeißt die Wodkaflasche weg. Das bringt es nicht. Das ist es nicht. Das ist nicht die Lösung. Nee. Das
also
ist
kurzfristig. Also um es noch klar zu sagen, so. Saufen, Kiffen, Medis, also nicht verordnete Medis reinzuschmeißen, ist wirklich nicht die Lösung.
Nee,
sie helfen kurzfristig vermeintlich, weil auch da, ne, du kommst ein bisschen runter, die Angst wird ein bisschen weniger. Und aber es ist nichts. Nein. Also, ran an die Angst. Auch im Kleinen. Also sucht euch immer wieder Situationen, wo ihr denkt, oh, das würde ich gerne mal machen. Ich würde gerne mal XY. Oh, aber ich habe so ein bisschen Schiss davor. Mhm. Wenn ich mit anderen zusammen, dann vielleicht wirklich Step by Step sucht die Situation auf, guckt euch das an und vielleicht schafft ihr das dann irgendwann mal tatsächlich auch, das zu bewältigen.
Und dann ist es eben der kleine Schritt für euch.
So.
Ganz für euch, weil ihr jetzt schon mal wieder aus der Wohnungstür bis zum Fahrstuhl kommt oder ihr könnt bis zum Parkplatz oder was weiß ich, wo ihr hinkommt, weil ihr da bis jetzt nicht mehr so leicht hingekommen seid. Und dann feiert ihr das als euer eigener kleiner Sieg.
Und nicht diese Nummer mit, oh, das ist ja gar nichts und andere können das doch und ich kann das nicht. Ich kenne all diese Sachen von anderen Patienten auch. Nein.
Und wenn euch das Leute erzählen, dann sind die nicht richtig für euch in der Beziehung.
Nee.
Leute, die euch nicht ernst nehmen, vergesst das dann.
Ja.
Die können gerne ihre Nicht-Angst, die haben aber garantiert irgendwo anders Ernst.
Die haben irgendeinen anderen Scheiß. So.
Die haben irgendeinen anderen Scheiß. Ja. Seid sicher. Also lasst euch nicht verrückt machen.
Ja. Also.
Wenn ihr Ängste habt, nehmt die ernst, aber tut was gegen. Wirklich, ich weiß, wovon ich rede.
Wirklich. Zauberwort ist kognitive Verhaltenstherapie, nur damit ihr es mal gehört habt. Das ist schon die Methode der Wahl. Krankenkasse anrufen und sagen, ich brauche eine Verhaltenstherapie, weil ich Ängste habe. Das haut da auch keinen so richtig mehr vom Hocker.
Das weil das kennen die, ne? So. Das ist klar. Das ist nämlich ein normales Krankheitsbild.
Ganz
ihr seid nicht allein.
So. Und je früher ihr daran geht, umso besser. So.
Puh. Und da muss man immer und immer unterscheiden, ist das jetzt eine Angst, die wirklich mich am bestimmten Denken wirklich hindert? Oder ist das sowas? Also oft denkt man ja, ach, das kriege ich selber irgendwie in den Griff. Aber wenn ihr das in 4 Wochen nicht wirklich entscheidend in den Griff gekriegt habt, dann könnt ihr das eigentlich auch knicken.
Oder entscheidend ist für mich immer, habt ihr einen Leidensdruck?
Ja.
Wenn ihr einen Leidensdruck habt, wenn ihr sagt, ja, scheiße, das stört mich, das schränkt meine Lebensfreiheit ein, ich möchte diese Scheißangst, die nervt mich dermaßen.
Ja.
Hallo, ihr Süßen, wir haben nur das eine Leben, ne? Also bitte, dann dran.
Es gibt ja so andere Sachen, also wo das völlig normal ist. Ich zum Beispiel mag einfach nicht in einer stockdusteren Wohnung wohnen, nachts. Ich mag das gerne, wenn irgendwo zumindest so Nachtlicht oder eine kleine Lampe an ist oder sowas. Das hat meine Mutter genauso. Das ist einfach, das ist aber etwas, das war immer schon so, das mag ich einfach, das ist, wenn die aus ist, dann bin ich, wenn ich dann aufwache, immer so ein bisschen, weiß ich nicht so ganz, wie spät ist es oder da muss ich die Uhr suchen und deshalb mache ich es ganz gerne.
Ich kriege das ja nicht, doch morgens, kriege das ja morgens immer so ein bisschen mit, dass Annika, wenn die so aus dem Tiefschlaf kommt, vorkommt desorientiert.
Ja, völlig.
Wer bin ich, wo bin ich, warum bin
ich? Da muss ich mich erstmal sortieren und den
ersten Kaffee. Das verrate ich euch, wenn ich dann morgens vielleicht manchmal morgens dann schon Läufchen mache, weil ich ja gerne lasse. Und Annika schläft ja noch eine Runde, dann mache ich hier immer ein Schild, haben wir gebastelt. Ein Schild, mach Läufchen oder bin shoppen. S-C-H-O-B-B-N geschrieben, ne? Bin shoppen. Damit sie dann zumindest weiß, okay, alles schön. Und wir haben dir noch eine große Uhr hingebaut, wo das Datum deutlich sichtbar ist und der Tag deutlich sichtbar ist.
Genau, und die Uhrzeit.
So,
ne?
Also richtig so.
Ne, 6.46 Uhr, komm ran. Na ja. Das heißt, wir brauchen wirklich manchmal so kleine Hilfsmittelchen und dann ist alles gut. Und dann ist das auch irgendwie, ja, das ist auch sowas, was man selber dann in den Griff kriegen kann und wo man auch nicht unter Angst mehr leidet, alles gut. Ja. Aber wenn diese Angst sich fortsetzt, wenn es euch behindert, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt wirklich Dinge nicht mehr tun, es isoliert euch, es quält euch, dann ran an Feind. So. Wirklich.
Jetzt haben wir das bestimmt 20 Mal gesagt, aber das kann man auch 30 Mal sagen, weil das so wichtig ist.
Ja, weil es mir immer so leid tut.
Ja, mir tut
es leid, wenn jemand so wirklich so angstgebeutelt ist und irgendwie das Gefühl hat, er weiß gar nicht, was er machen soll.
So, genau.
Also ihr Lieben,
ja, in
denn
dem
das Leben
Sinne,
ist schön.
So.
Und es ist scheiße, wenn einen irgendwas davon abhält, diese tollen Sachen, die es gibt, mitzumachen.
Mhm.
Ne? Genau. Und zu genießen, wie jetzt den Herbstwald oder, keine Ahnung, die tolle Luft oder was auch immer. Nee?
Das war das Wort zum Sonntag.
Ja, so, ja.
In dem Sinne, wir sehen
schafft
uns
das, ihr Lieben.
Und hören uns spätestens nächsten Sonntag
wieder. Also dann bis dann. Tschüss.